Sie hören Segenszeit, den Predigt-Podcast. Mobbing für Fortgeschrittene ist das heutige Thema von René Gehring. Schön, dass Sie reinhören.
Ich freue mich, wieder in so viele Gesichter zu schauen. Auch wenn sie zum Teil bedeckt sind, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und dass uns unser gemeinsamer Glaube verbindet. Aber nicht nur der. Ich bin sicher, es gibt noch etwas anderes, das uns alle miteinander ganz eng verbindet, das aber vermutlich so selbstverständlich ist, dass man häufig gar nicht weiter darüber spricht. Ich bin sicher, jeder von denen, die heute hier sind, haben schon mal eine Schule besucht. Gibt es hier jemanden von den, sagen wir mal, mindestens 7-Jährigen, die noch nie eine Schule besucht haben? Ich sehe keine Hand hochgehen. Das ist ein großes Privileg der Gegend, in der wir leben in dieser Welt hier, Zentraleuropa. Dass wir sicher sein können, dass man nicht volljährig wird, ohne wenigstens einige Jahre Schule und damit auch Ausbildung, Bildung genossen zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging in eurer Schulzeit, an die Erwachsenen jetzt gerichtet. Bei den anderen müsste ich fragen, wie es aktuell ist, ob ihr immer gerne in die Schule gegangen seid. Ich stelle die Frage mal. Ich habe die Kinder eben so viel gefragt. Ich mache das jetzt mit denen, die nicht mehr in die Schule gehen, rückblickend. Es möge sich doch mal derjenige melden, der sagt, er ist immer gerne in die Schule gegangen. Hat sich jeden Tag gefreut, seine Lehrer wiederzusehen. Martin Pröbstle, tatsächlich. Das ist die einzige Hand, die ich sehe, aber Glückwunsch, Martin. Das freut mich sehr, dass es dir so ging. Ich will ganz ehrlich sein, Schule und Vorfreude, die Gleichung ging bei mir nie wirklich auf. Es gab Tage, da bin ich schon gerne in die Schule. Ich will ganz ehrlich sein, das hing von den Fächern und den Lehrern ab. In der Oberstufe war es möglich, sich in Sport eine Sportart zu wählen. Das war bei mir natürlich Fußball, 2,5 Jahre lang. Und die Tage, an denen wir nachmittags nur Fußball hatten, da habe ich mich einfach gefreut, in den Bus zu steigen. Es gab auch andere Fächer, die ich gerne hatte. Aber es haben sich immer welche dazwischen gedrängt, die einfach nur Augen zu und durch für mich bedeuteten. Und ich schätze, da spreche ich mit vielen anderen, denen es auch so ging. Wir haben alle gemeinsam, dass wir irgendwann zur Schule gegangen sind und in dieser Schule natürlich verschiedenste Erfahrungen gemacht haben. Ich habe eine Kindergeschichte eben erzählt, wie es an meinem ersten Tag verlief, als ich dann das erste Mal auch den Schulbus benutzt habe. Es ist alles gut ausgegangen. Und ich habe tatsächlich auch durch dieses Gebet, als ich sonst niemanden hatte, der hätte mit mir gehen können, dass ich beten konnte und wusste, ich gehe da nicht allein, als 9-Jähriger. Das ist der Wert einer christlichen Erziehung. Dass man von klein auf einfach auch weiß, man ist nie wirklich allein, man kann immer beten. Und trotzdem kommt es vor, dass man vielleicht zu gewissen Zeiten Angst hat vor dem, was einem erwartet. Ich weiß, in Sommerferien war das immer so. Die Sommerferien sind lang genug, um in so einen anderen Modus reinzukommen. So einen gelassenen Modus, einen ausgeruhten. Man plant sich seinen Tag mit einer anderen Struktur. Und bei mir bedeutete das, das Wichtigste für mich damals, etliche Stunden Fußball spielen jeden Tag. Draußen Zeit verbringen, ins Schwimmbad gehen, in Urlaub fahren. Aber je näher das letzte Wochenende vor dem neuen Schuljahr kam, desto mehr habe ich gespürt, dass da so ein gewisses Maß an Unruhe in mir aufkeimt. Selbst wenn ich nicht an die Schule dachte, ich wusste, die nächste Woche wird anders als diese. Und das sorgte dafür, dass spätestens am Sonntag vor dem nächsten Schultag doch ziemlich viel Nervosität da war. Selbst wenn ich meine Klasse schon kannte und wusste, ich sehe meine Freunde wieder. Ich glaube auch, dass die meisten von euch in der Schule so manche Phase durchgemacht haben. Und wenn ich zu den Schülern jetzt spreche, vielleicht auch aktuell die ein oder andere Phase durchmachen, wo man sich ein bisschen alleine fühlt. Ich habe glücklicherweise schnell Freunde gefunden, obwohl ich noch niemanden kannte, als ich neu ins Gymnasium kam. Das verging ganz schnell. Die Lehrer wissen, wie man damit umgeht. Kennenlernspiele, eine klare Sitzordnung. Da wird ein bisschen genauer hingeschaut, ob die auch zueinander passen, ob die kompatibel sind. Und ansonsten greift man als guter Pädagoge auch mal ein und schaut, wer könnte da gut zu wem passen, gibt gemeinsame Arbeitsaufträge und so weiter, was man so machen kann. Und es ging ganz schnell und ich hatte den einen oder anderen Freund gefunden. Ich würde nicht sagen, dass alle Freunde moralische Vorbilder waren, aber ich konnte an allen reifen, ganz gewiss. Und wenn ich so zurückblicke auf meine Schulzeit, dann muss ich sagen, mir ist glücklicherweise eines erspart geblieben, was jedem dritten Schüler leider nicht erspart bleibt, und das ist Mobbing. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem doch etwas schreierischen Titel Mobbing für Fortgeschrittene. Und Mobbing, der Hauptort, an dem das geschieht, ist die Schule. Jeder dritte Schüler ist davon betroffen. Und wenn wir Cybermobbing mit dazu nehmen, also das, was im Internet oder über soziale Medien, am Handy und so weiter geschieht, dann sind wir sogar bei gut 40% der Schüler, die die ein oder andere Attacke schon erlebt haben. Und im Regelfall dauert so etwas etwa ein Jahr. Glücklicherweise ist es selten länger. Aber wenn die Personen die gleichen bleiben, die Konstellation die gleiche bleibt, der Anlass für das Mobben der gleiche bleibt, immer noch vorhanden ist, dann kann es auch länger als ein Jahr gehen und kann ein schreckliches Martyrium für den bedeuten, der davon betroffen ist. Von der Pubertät und hormonellen Umstellungen mal abgesehen und dem Erwachsenwerden und vielen Fragen, die man sich stellt, vielen Sinnfragen, die einen plötzlich bestürmen, ist Mobbing ein ganz wichtiger Grund, weshalb im Alter von 14, 15, 16 viele Teenager an Selbstmord denken. Leider häufig so abgegrenzt und distanziert von ihren Eltern, dass die Eltern das gar nicht merken und denken, es ist eh alles in Ordnung. Und in manchen Jahren, wenn äußere Krisen doch mit dazukommen, wie die, die wir aktuell erleben möglicherweise, kann es bedeuten, dass mehr als 50% der 15- oder 16-Jährigen, so das Hauptalter, unter akuten Depressionen leiden, das recht gut zu überspielen wissen, aber nicht wirklich glücklich sind. Gründe dafür, dass man ausgegrenzt wird, dass man sich irgendwie von allen anderen isoliert fühlt oder vielleicht auch wirklich ganz offen gemobbt wird, gibt es viele. Und ich bin sicher, wenn ich unsere Schüler fragen würde und ein bisschen auch vielleicht erzählen lassen würde aus der eigenen Erfahrung, dann würden einem ganz schnell einige Dinge auffallen. Vielleicht hat man es selbst erlebt oder man hat es bei anderen mitbekommen. Ich glaube, eines kommt uns sofort in den Sinn und das ist das Aussehen. Der Hauptgrund für Mobbing ist nicht mangelnde Leistung. Um Leistung geht es in dem Alter, von dem wir jetzt sprechen, wenn es um Schule geht, gar nicht so sehr. Wer zu viel leistet, wird eher gemobbt. Das ist dann der Streber. Das ist dann der Liebling der Lehrer, aber bestimmt nicht der Liebling der Klassenbosse. Man kann zu jung sein. Man kann zu klein sein. Man kann zu dick oder zu dünn sein. Vielleicht hat man nur altmodische Klamotten, weil die Eltern sich die neuesten nicht leisten können. Oder aus Überzeugung sagen, wir machen nicht jeden Trend mit. Es kann die Frisur sein. Es kann die Hautfarbe sein. Vielleicht die Haarfarbe, die man hat. Personen, die rote Haare haben, können vielleicht ein Lied davon singen. Das ist bis heute noch so, dass Menschen mit roten Haaren eher gemobbt werden als Menschen mit anderer Haarfarbe. Warum auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist der Schüler gerade etwas ruhiger als alle anderen. Es ist interessant, dass die, die eher extrovertiert sind, die leichter nach außen gehen, die sich leicht tun, auf andere Menschen zuzugehen, die vielleicht auch dumm auffallen, aber die einfach sich wagen, mutig aufzutreten, selbst wenn es nur Blödsinn ist, den sie vorhaben, die werden selten gemobbt. Das sind eher diejenigen, die Fans hinter sich scharen, warum auch immer. Oder ein anderer Punkt, das war zu meiner Zeit noch so, ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, wenn man kein Fußball spielte. Das konnte auch ein Grund sein, ausgegrenzt zu sein. Wie kann es einen Jungen geben im Teenageralter, der kein Fußball spielt? Da stimmt ja irgendwas nicht. Bei den Mädels werden es andere Themen gewesen sein. Ich kann nur aus der Perspektive eines Jungen sprechen. Fußball war ganz wichtig. Wie gut es mir ging, weil ich gerne Fußball gespielt habe und auch gut darin war. Vielleicht spricht man anders als die anderen. Eine kleine Erfahrung, die ich in Österreich gemacht habe. Ich habe ja nicht nur hier in Bogenhofen studiert, ich habe auch in Salzburg studiert. Und jedes Mal, wenn ich durch die Straße gehe, in der das Amt für die Einschreibung in Salzburg ist, nahe dem Kapitelplatz, fällt mir diese erste Begegnung mit dem Beamten, der für meine Einschreibung zuständig war, ein. Ich stehe in der langen Schlange, warte eine Stunde, bis ich dran bin, kram mein Zeugnis aus dem Rucksack und währenddessen sage ich zu dem freundlichen Herrn einfach Hallo. Und er antwortet sofort, ein Deutscher. Das war nur Hallo. Er war sehr freundlich und ich habe es immer die Menschen als sehr freundlich erlebt. Aber einfach, weil ich nicht Grüß Gott gesagt habe, sondern Hallo, war schon klar. Er hat es jetzt mit einem deutschen Abiturzeugnis zu tun, das ihm vorgelegt wird. Und so war es denn auch. Manchmal genügt ein Wort, um in einer Schublade zu stecken. Und wir Menschen ticken leider einfach so. Schubladen sind unheimliche Helfer im Alltag. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Ordnung liebt. Ordnung ist mir sehr wichtig. Mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt und wenn nicht, dann kann ich damit nicht gut leben. Das gefällt mir nicht. Ich bin froh, dass ich Schubladen habe, die so manches verbergen können und ich weiß genau, wo was hingehört. Ist wichtig für mich. Ich denke, es geht vielen so. Und im Leben ist es nicht anders. Im Leben ist es einfach viel einfacher, wenn man weiß, eine Person mit dieser Frisur tickt eher so. Und jemand, der sich so anzieht, mit dem muss ich vermutlich eher so umgehen. Das macht die Welt leichter. Das ist an und für sich auch nicht verkehrt. Solange man in diesen Klischees nicht verhaftet bleibt und Menschen nicht aburteilt, weil sie vielleicht gerade die falsche Jeans tragen oder nicht die neueste Frisur aufhaben. Was ist denn eigentlich Mobbing? Das Duden-Fremdwörterbuch sagt, Mobbing ist psychische Gewalt durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine Gruppe oder Einzelperson. Das kann sich verschieden äußern. Die wichtigsten Merkmale von Mobbing nenne ich euch mal kurz. Ich bin sicher, vieles davon wäre euch auch schon sofort gekommen. Mutwillige Isolierung wäre eines. Wie kann das aussehen? Ich wende mich von jemandem ab. Ich möchte mit ihm einfach nicht reden. Ich möchte nicht neben ihm sitzen, am Tisch. Wenn er mir entgegenkommt, wechsle ich unauffällig, hoffentlich wenigstens unauffällig, die Straßenseite. Spricht die Person ein Thema an, tue ich so, als hätte ich es nicht gehört und gehe schnell einen Schritt zur Seite. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beiläufig jemanden so richtig spüren zu lassen, dass ich ihn nicht mag. Jemanden nicht mitmachen zu lassen. Da werden Teams aufgeteilt, man spielt vielleicht Volleyball oder Basketball zusammen und es gibt jemanden, der immer der Letzte ist. Wir hatten das in unserer Klasse. Ich war es Gott sei Dank nicht, ich war sportlich. Aber derjenige, und ich weiß immer noch, wer das war, ich habe das Bild noch vor Augen, ich kenne seinen Namen, ich kenne seine Situation, in seiner Haut hätte ich stecken wollen. Er war immer der Letzte, der gewählt wurde. Er war kräftiger und, so wie er behauptete, überzeugt unsportlich. Sicherlich eine Schutzbehauptung. Verbreiten böser Gerüchte, eine andere Art des Mobbings. Vorsätzliche Missdeutung von Absichten und Handlungen. Vielleicht auch unabsichtlich, aber es ist mir einfach egal, was ich dem anderen damit antue. Vielleicht sogar Rufmord. Offenes Auslachen, Anschreien, Bedrohen, Schubsen oder Schlagen, das fällt dann jedem auf. Das sind dann die aggressiveren Formen, wenn ich wirklich jemandem richtig deutlich zeigen möchte, was ich von ihm halte. Etwa jeder dritte Schüler ist schon einmal gemobbt worden. Das ist aber nicht nur bei Schülern so. Es kann auch bei Erwachsenen weitergehen. Da sind es dann natürlich nicht Mitschüler. Bei Erwachsenen ist der Hauptort, an dem man diskriminiert wird, ausgegrenzt, gemobbt wird, der Arbeitsplatz. Es ist nicht der Sportverein oder der Skatclub, denn den verlässt man, wenn es Probleme gibt. Wenn man da nicht kompatibel ist, kann man ja gehen. Aber den Arbeitsplatz verlassen, wo man sein Geld verdient, seine Auskommen hat, nur weil vielleicht der Kollege mich immer wieder spüren lässt, was er von mir hält, das macht man in der Regel nicht. Und so gibt es das auch unter Erwachsenen am Arbeitsplatz, dann in der Regel unter Kollegen. Aber auch dort ist es meist so, dass es nicht länger als ein Jahr andauert und man dann hoffentlich irgendeine Lösung gefunden hat. Warum spreche ich heute darüber? Es geht mir nicht darum, Pauschallösungen anzubieten, wie man mit solchen Situationen umgeht. Die Situationen sind viel zu unterschiedlich. Da muss man genau hinschauen, das individuell beurteilen, wie man damit umgehen kann. Worum es mir heute geht, ist zweierlei. Ich möchte heute diejenigen ansprechen, die vielleicht von Mobbing als Täter betroffen sind, ohne es zu wissen. Und ich möchte diejenigen ansprechen, die als Opfer betroffen sind und definitiv dann wissen, dass es um sie geht. Was sagt denn die Bibel darüber? Habt ihr die Bibel mal durchforscht und nach Mobbing gesucht? Das Wort werdet ihr nicht finden, weil es ein neudeutsches, eigentlich englisches Wort ist, das für Ausgrenzung steht. Aber wenn wir andere Wörter, Synonyme suchen in der Bibel, die sich damit befassen, finden wir viele. Das Hauptwort, zumindest nach meinem Dafürhalten, das Hauptwort wäre lästern. Über jemanden lästern. Das kann verbal sein, das kann aber auch in der Handlung sich dann niederschlagen. Und damit trifft es sehr gut das, was Mobbing bezeichnet. Es ist etwas, das mich schon länger beschäftigt, weil ich immer wieder über Verse stolpere bei meinem Bibelstudium, von denen ich glaube, die werden zu wenig beachtet. Und manchmal sind es so Worte oder Eigenschaften oder Taten, Handlungen, von denen ich glaube, die werden viel zu wenig beachtet, obwohl die Bibel so viel darüber redet. Lästern wäre so eines. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr darüber schon gehört habt. Wenn ich so meine Jahre, in denen ich verschiedenste Predigten genossen habe, zurückgehe, fällt mir so konkret keine ein. Vielleicht ist es irgendwo am Rande angesprochen worden. Konkret aber nicht. Und so ist es mir schon lange ein Anliegen, das mal ganz konkret auch zu thematisieren. Lästern ist nämlich vor Gott derart dramatisch, derart verwerflich, dass es in den Sündenkatalogen mit aufgezählt wird, in denen Gott deutlich macht, die dessen schuldig werden, werden wir im Himmel nicht wiedersehen. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Machen wir uns nichts vor. Lästern ist kein Kavaliersdelikt. Einfach mal nebenbei was Schlechtes über jemanden fallen lassen, ich habe da was gehört, ich trage das mal weiter, ist kein Kavaliersdelikt. Ich habe auch keine Informationspflicht, den neuesten Tratsch immer weiterzugeben, damit der Fluss nicht gestört wird. Keiner von uns hat das. In 1. Korinther 5, Vers 11 und dann auch Kapitel 6, Verse 9 und 10 lesen wir Folgendes. Ihr dürft eure Bibeln gerne zur Hand nehmen und mitlesen. 1. Korinther 5, Vers 11 und dann Kapitel 6, Vers 9 und 10. Es ist Paulus so wichtig, dass er in diesen kurzen Abschnitten gleich zweimal darauf zu sprechen kommt. Da schreibt der Apostel Folgendes. Ich habe euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Er spricht also hier von Mitchristen, von Brüdern, natürlich auch Schwestern. Die Anrede damals aber bezog sich immer auf die männliche Form, auf die Brüder. Mit solchen sollte man nicht Gemeinschaft haben, um sich klar abzugrenzen von den Verhaltensweisen. Und in Kapitel 6 wird er noch deutlicher, Vers 9 und 10. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Diesen Satz, den er dem vorstellt, finde ich bemerkenswert. Er hätte auch einfach schreiben können, die folgenden Personen, die in die Schubladen passen, die werden wir dort nicht wiedersehen. Er stellt ihm aber diesen Satz voran und macht deutlich, dass es offenbar zu leicht passiert, dass man sich irreführen lässt, was diese Handlungsweisen angeht. Deshalb betont er noch einmal, lasst euch nicht irreführen, wer lästert, kommt nicht in den Himmel. Ist nicht angenehm, das zu hören, oder? Ich bin sicher, dass jeder von euch, und ich nehme mich da nicht aus, an der ein oder andere Situation denkt, in der man schuldig geworden ist. In der man schlecht über jemanden gesprochen hat, wo es nicht in Ordnung war. Ja, es gibt Momente, da muss man auch mal warnen. Es gibt Momente, da muss man offen über jemanden sprechen, weil es gilt, jemanden vor den Handlungsweisen eines anderen zu warnen. Davon rede ich hier nicht. Aber wenn ich genüsslich die Fehler eines anderen seziere, dann ist das definitiv nicht das, wofür ich irgendeine Pflicht hätte, irgendeine Verantwortung, das zu tun. Matthäus 5, Vers 22. Jesus spricht hier in der Bergpredigt von gewissen Begriffen, die uns vielleicht dann manchmal über die Lippen kommen. Wenn wir uns mal so richtig ärgern über jemanden. Da war jemand richtig unzuverlässig. Da hat jemand so gar nicht getan, was er eigentlich hätte tun sollen. Da hat uns jemand im Stich gelassen. Oder noch Gröberes vielleicht. Und dann gibt es so manche Wörter, die einem leicht über die Lippen kommen. Jesus nennt hier einige der Sanfteren und sagt, was schon darauf steht, in den Augen Gottes. Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist es gerichtsschuldig. Hier geht es nur um die Emotionen, es ist noch keine Äußerung, noch keine Handlung. Hier geht es nur darum, wie sieht es in meiner Gefühlswelt aus? Wie empfinde ich meinem Nächsten gegenüber? Und Jesus sagt hier schon, wir sollen nicht zornig werden auf den anderen. Natürlich darf ich meine Lektionen aus dem Verhalten von anderen lernen. Natürlich muss ich auch wissen, ist er zuverlässig? Kann ich ihm diese oder jene Aufgabe anvertrauen? aber soll nicht so weit gehen, dass ich beginne, jemanden zu verachten, zu zürnen, jemanden zu hassen. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig, also des höchsten geistlichen Gerichts der damaligen Zeit. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hier steht in einigen älteren Übersetzungen, du Idiot, ein Begriff, den wir heute noch gut kennen. Wie leicht kommt denn das vielleicht über die Lippen? Selten der Person gegenüber, die man meint, da ist man in der Regel doch eher freundlich und höflich, möchte den Schein wahren, aber wenn man mit jemand anderem redet, zu sagen, Mann, ist das ein Depp. Wie leicht passiert das? Das ist das, wovon Jesus hier spricht. Machen wir uns nichts vor. Das ist das, was er hier meint und er sagt, er ist des höllischen Feuers schuldig. Ich denke, spätestens in dem Moment muss jedem von uns klar sein, dass wir Gnade brauchen, oder? Spätestens da muss jedem von uns klar sein, wenn Gott sich unsere Worte anschaut, spätestens dann hat er ein ganzes Arsenal an Anklagen gegen uns fertig, wenn er das will. Er will das nicht. Deshalb gibt er uns solche Aussagen, deshalb macht er das so klar. Beachtet, wir befinden uns in Matthäus 5. Wir sind hier nicht kurz vor dem Tod Jesu, wir sind ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Das Thema ist ihm so wichtig, dass er hier gleich davon spricht, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander empfinden, wie wir miteinander umgehen, einander begegnen. Ich werde jetzt nicht noch darauf eingehen, dass er dann auch in dieser Predigt über das Richten übereinander spricht, über die Liebe zum Nächsten, sogar zum Feind. Es ist dieses Generalthema, das ich heute einfach mal nur mit dem Begriff Lästern zusammenfasse. Ich weiß, dass man es sich gerne leicht macht und sagt, es gibt doch so gute Gründe. Ich muss doch auch mal was von der Seele reden. Ich muss doch einfach auch mal analysieren können, wie andere sich da verhalten. Ich muss doch mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin auch mal frei und offen reden können, wie es mir geht. Und das ist dann vielleicht einfach über andere in der niedrigsten Art und Weise. Oder vielleicht, ganz banal, ist die Gesprächspause auch einfach zu lang. Und diese Stille auszuhalten ist zu unangenehm und so füllt man sie mit dem neuesten Klatsch und Tratsch, den man gerade aufgeschnappt hat. Ich komme nochmal zurück auf den Schulhof. Wie leicht ist es auf dem Schulhof so? Man möchte nicht als der Stille, der Ruhige, der vielleicht Ängstliche dastehen, also sagt man irgendwas. Und das Leichteste ist, über jemanden zu reden, den man gerade da hinten irgendwo laufen sieht, der vielleicht alleine irgendwo steht, an dem doch bestimmt irgendwas nicht stimmt. In Kolosser 3, Verse 8 und 9 mahnt uns Paulus, wie unser Reden auszusehen hat. Kolosser 3, Vers 8 und 9, ein längerer Abschnitt, in dem er uns erklärt, wie christliches Leben, eine christliche Art und Weise des Umgangs auszusehen hat. Wir sind manchmal vielleicht viel zu schnell dabei, oberflächlich zu sagen, als Christ muss ich meinen Nächsten lieben. Ich bin sicher, jeder von euch würde das unterschreiben. Ist auch vollkommen richtig. Aber offenbar braucht es solche Kapitel wie hier in Kolosser 3 oder in Epheser 4 und so vielen anderen, wo uns erklärt wird, wie sieht das denn konkret aus? Weil sich auch damals schon in der Urchristenheit zu viele nicht so benommen haben wie die Apostel, wie Jesus Christus selbst es eigentlich gewünscht hat. Kolosser 3, Vers 8 und 9, nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, da haben wir das wieder, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Wenn ich mir ansehe, in welchem Zusammenhang er das hier sagt, belügt einander nicht, dann habe ich den Eindruck, vorher diese ganzen Emotionen, von denen er spricht, dass es bei dieser Lüge nicht darum geht, dass ich falsche Geschäftszahlen nenne oder einen falschen Familienstand oder was auch immer. Ich glaube, hier geht es darum, dass ich jemanden über meine wahren Emotionen täusche, dass ich jemanden eigentlich hasse, verachte, aber vordergründig sehr freundlich tue, statt das Problem, das ich offenbar habe, anzusprechen. Dass ich hintenrum dann lästere, dass schandbare Worte aus dem Munde gehen, aber dem anderen gegenüber lüge ich, dass er mein Freund ist, mein Mitbruder, meine Mitschwester, und ich wage mich nicht offen anzusprechen, was mich eigentlich stört. Epheser 4, Vers 31 und 32. Ein anderes von diesen Kapiteln, in vielen Bibeln überschrieben mit Leben im Licht oder das neue Leben als Christ. Da sind verschiedene Ratschläge, wo uns deutlich gemacht wird, ganz praktisch, die Kleinigkeiten des Alltags. Was unterscheidet mich von den Heiden? Und da lese ich Epheser 4, Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Den Eindruck, dass Paulus hier noch einen Schritt weiter geht als in dem Brief an die Kolosser, indem er hier auch diese Emotionen wieder anspricht, aber nicht nur sagt, passt in den Momenten auf eure Worte auf, sondern er geht weiter und sagt hier, seid erst recht freundlich, seid herzlich, vergebt einander. Er lässt es offen, ob es gerechtfertigt ist, so zu empfinden. Und ja, natürlich enttäuschen wir uns auch, wir sind Menschen. Natürlich gibt es gute Gründe, sauer zu sein aufeinander. Es passiert einfach zu viel Ungutes, auch in guten Freundschaften, auch in der Familie. Was Paulus aber hier sagt, ist ganz egal, was der Grund ist, egal wie gerechtfertigt vielleicht auch mein Zorn ist, ich soll vergeben, weil ich diese Vergebung auch von Christus erwarte. Wie viel Gründe hätte Gott, zornig auf uns zu sein? Wenn er sich unsere Worte anschaut, unsere Emotionen, unsere Gedanken, von den Taten mal abgesehen, die sind noch leichter zu kaschieren, er hätte so viele Gründe, immer wieder mal zu sagen, lieber René, jetzt bin ich wirklich sauer, du stehst so lange im Glauben. Und dann hast du dich in dem Moment nicht im Griff gehabt. Da hätte ich was anderes erwartet. Ich bin enttäuscht, ich bin sauer. Ich bin sicher, Gott erlebt solche Momente auch, wo es gerechtfertigt wäre, mit mir so zu reden. Und doch erleben wir in Jesu Leben und im Leben von so vielen anderen großen Männern und Frauen Gottes, dass es anders geht. Und dass ein aufrichtiger Christ sich anders verhält. Schlecht über jemanden zu reden, zu lästern, ist an sich schon schlimm genug. Aber wenn es ein Christ ist, ein Mitbruder, eine Mitschwester, so entnehme ich dem Wort Gottes, ist es besonders schlimm. Weil es um ein Kind Gottes geht und hier auch Gottes Ehre angegriffen wird. Eine Frage an die Eltern unter uns. Wenn ihr irgendwo mitbekommt, dass schlecht über ein anderes Kind geredet wird, nicht so angenehm, oder? Aber wenn über euer eigenes Kind schlecht geredet wird, vielleicht weiß jemand nicht, dass ihr gerade der Vater seid und erzählt, wie dumm oder wie hässlich oder wie unsportlich oder wie schlecht gekleidet das Kind XY ist und ihr stellt fest, er redet gerade von meinem Kind, da geht es einem anders, oder? Dann findet man viel stärker. Ganz genauso geht es Gott, wenn seine Kinder beleidigt werden. Wenn seine Kinder diskriminiert werden, gemobbt werden, mit welcher Verhaltensweise auch immer. Das muss uns bewusst sein. Ich bin sicher, deshalb formuliert er auch so deutlich und macht klar, Lästere kommen nicht in den Himmel. In Jesaja 9 finde ich zwei Verse, die schreiben, dass Gott sogar so weit gehen wird, Rache zu nehmen an einem Volk, das sich so verhält. Er spricht hier von seinem Volk. Hier sind es Söhne und Töchter Gottes, die übereinander lästern. Und Gott macht deutlich, das lasse ich nicht ungestraft. Jesaja 9, Vers 7 und 8. Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile. Mit dem Munde reden sie freundlich zu ihrem Nächsten, aber im Herzen lauern sie ihm auf. Sollte ich das nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr? Sollte ich mich nicht rächen an einem Volk wie diesem? Gott wird hier sehr deutlich und macht klar, er nimmt sich dieser Sache an. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Abschnitt zitieren aus dem Schrifttum Ellen White. Sie schreibt viel über das Thema, einige wenige Zeilen sollen uns genügen, weil sie in unsere Zeit hineinspricht und klar macht, gerade diese Verhaltensweise, dieser Umgang miteinander, vordergründig freundlich, hintenrum aber die ärgsten Vorwürfe und Anklagen, die sind es, die dafür sorgen, dass wir als Gemeinde nicht vorankommen. Ich zitiere aus Christ's Object Lessons, Seite 340. Viele geben vor, mit Christus zu sammeln, während sie eigentlich von ihm weg zerstreuen. Das ist der Grund, weshalb die Gemeinde so schwach ist. Viele geben sich frei der Kritik und dem Anklagen hin, indem sie Verdächtigungen, Eifersucht und Unzufriedenheit ausdrücken. Damit machen sie sich selbst zu Werkzeugen Satans. Misstrauen, Unglaube und Abfall sind die Folge. Dieser kleine Abschnitt fasst es gut zusammen, was sie an anderen Stellen noch mal deutlicher, noch ausführlicher klar macht. Wenn wir als Gemeinde vorankommen wollen, wenn wir als Christen besser werden wollen, heiliger werden wollen, Christus ähnlicher werden wollen, dann hängt das maßgeblich von dem ab, was wir reden, wie wir einander begegnen, wie wir übereinander sprechen. Kommen wir zu den Betroffenen. Wie kann man als Betroffener Kraft gewinnen, Situationen durchzuhalten, durchzustehen, in denen man gemobbt wird, in denen man diskriminiert wird, in denen es einem richtig schlecht geht? Ich möchte an den Anfang folgende Verse stellen, Hebräer 4, Vers 15 und 16, Verse, die wir häufig lesen, wenn es darum geht, uns Mut zu machen, dass Christus bereit ist, uns zu vergeben. Die Verse, glaube ich, aber sagen uns noch etwas anderes. Hebräer 4, Vers 15 und 16, haben wir nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde? Haben wir nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden kann? Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Natürlich geht es hier auch um Momente, in denen wir angefochten sind. Dass Jesus mitempfinden kann, wie es sich anfühlt, wenn der Druck der Versuchung auf uns lastet. Und wenn wir vielleicht gefallen sind, dass er bereit ist, uns auch zu vergeben. Ich glaube, dass aber auch allgemein hier zu verstehen ist, er kann mit uns mitleiden, weil er den größten Druck zur Sünde eben auch mit verspürt hat, in Momenten, in denen er vermeintlich ganz alleine gewesen ist, gemobbt wurde. Von solchen, die man als Fortgeschrittene oder Profimobber bezeichnen müsste. Schauen wir uns einige Szenen aus dem Leben Jesu an. Und ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, dass er als Kind schon hätte umgebracht werden sollen. Das hat er selbst so noch nicht wahrnehmen können. Da war er noch zu klein. Oder dass er Zeit seines Lebens mit seinen Brüdern so manche Schwierigkeiten hatte. Oder mit den Rabbinern vor Ort in Nazareth, wie uns Ellen White berichtet. Oder dass die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten ihm auf Schritt und Tritt nachstellten während der Zeit seines öffentlichen Wirkens. Wir schauen uns mal nur die letzten Szenen seines Lebens an, in denen, wie Ellen White schön erklärt, im Leben Jesu, beziehungsweise mit dem neuen Titel, der Sieg der Liebe, sie beschreibt dort, dass Satan alles dran gesetzt hat, in diesen letzten Momenten Jesus derart zu provozieren, dass doch hoffentlich ein ungeduldiges Wort über seine Lippen käme. Dass er nur einmal lästern würde, nur einmal fluchen, nur einmal Rache schwören. Damit hätte er eine Sünde begangen und wäre damit dann selbst vom Heil ausgeschlossen gewesen. Damit hätte er das Heil der Menschen unmöglich gemacht. Deshalb wird alles in diesen letzten Momenten Jesu so stark konzentriert. Wir könnten uns ja fragen, warum macht Satan das? Er weiß doch, dass er seine eigene Niederlage damit heraufbeschwört. Wenn Jesus stirbt, ist es vollbracht. Aber er setzt nochmal alles ein, weil er weiß, jetzt gilt's. Ein falsches Wort und das Heil wäre verloren gewesen. Was tut Satan, um Jesus zu mobben, zu diskriminieren, zu provozieren? Ich gehe mal nur Matthäus 26, 27, die letzten Szenen durch. Wir lesen es nicht gemeinsam, ich setze es als gut bekannt voraus. Jesus wurde verraten von einem sehr nahestehenden Freund, mit dem er nun über 3 Jahre gemeinsam unterwegs war. Dem er noch die Füße gewaschen hat. Dem er so große Lektionen der Vergebung gelehrt hat. Und er wird von diesem Mann für nur 30 Silberlinge verraten. Der Preis für einen einfachen Sklaven. Wie enttäuschend, wie provokant. Er wurde in einem abgekarteten Scheinprozess zu Unrecht verurteilt. Nicht von irgendwem, sondern von den religiösen Führern, den moralischen Vorbildern seines Volkes. Wie ungerecht, wie unfair. Dann hören wir dazu auch noch, als wäre das nicht schon genug, ein falsches Urteil zu sprechen. In Lukas 22, Vers 63 bis 65 wird uns gesagt, was dort vor diesem heiligen Gremium mit Jesus passiert. Die Männer aber, so heißt es dort, Lukas 22, 63, die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Das passiert vor den Augen der moralischen Vorbilder des jüdischen Volkes. Keiner greift ein. Womöglich waren sogar die Mitglieder des Hohen Rates beteiligt an dem, was hier gerade geschieht. Weissage, wer ist es, der dich schlug? Wie schwer muss es für Jesus gewesen sein, es nicht zu sagen? Er wusste es ja. Wenn wir an die Szene in Johannes 8 denken, wo die Ehebrecherin zu ihm gebracht wird und er in den Staub die Sünden derer schreibt, die diese Frau jetzt gerade anklagen, die sie zum Ehebruch verführt haben, um sie zu Jesus zu bringen, um etwas gegen ihn zu haben, weil sie wussten, er würde gnädig sein. Er hätte das Gleiche an dieser Stelle tun können. Er hätte jeden Namen nennen können und den zugehörigen Lebenslauf samt Sündenverlauf. Wie schwer muss es für ihn gewesen sein, den Mund nicht aufzumachen? Dreimal wird er verleugnet in diesen schweren Stunden von seinem eifrigsten Schüler, der vorher noch geschworen hat, ich gehe bis in den Tod mit dir. Was für eine Enttäuschung. Erst Judas, jetzt auch noch Petrus. Und die moralischen Vorbilder, die jüdischen Oberen, von denen konnte man es nicht besser erwarten. Das hat man schon gesehen, dass das kommen würde, und trotzdem, was für eine Niederlage, was für eine Enttäuschung. Dann wird er noch gerichtet von den heidnischen Machthabern. Und er hat es mit einem zu tun, der sehr genau weiß, dass die Anklage falsch ist. Der weiß, dass Jesus aus Neid überantwortet wurde und der das sogar ganz offen äußert. Aber nicht den Mut besitzt, für Jesus einzutreten. Zu feige ist, ihn zu retten. Ich glaube, auch deshalb hören wir plötzlich ganz am Ende der Bibel in einem der Sündenkataloge einen Begriff, den wir sonst nicht so vorfinden, Offenbarung 21, Vers 8, erst genannt, es sind die Feigen, die nicht in den Himmel kommen. Es sind die Feiglinge, die nicht in den Himmel kommen, die ihren Mund nicht aufmachen, wo es wichtig wäre, einzutreten für jemanden. So wie Pilatus an dieser Stelle. Er hätte die Macht gehabt. Die Garnison lag direkt in Jerusalem, in seiner Burg, an seinem Palast. Ein Befehl hätte genügt, um den ganzen Aufstand davor, ihm die ganze Unruhe zu beseitigen. Und er tut es nicht. Er ist zu feige gewesen, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Dann wird er verspottet und misshandelt von fremden Soldaten. Ich zitiere Matthäus 27, Vers 27. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn. Das waren nicht nur zwei oder drei Leute, die auf dem Schulhof mal so eine kleine Rangelei anzetteln. Das war eine ganze Abteilung von an Brutalität gewöhnten Soldaten. Und sie zogen ihn aus. Das alleine ist schon unangenehm genug. Sie zogen ihn aus. Sie legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone, setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Das war sicher kein Schilfrohr, das sie da verwendet haben. Als wäre alles, was er vorher erlebt hat, nicht schon schlimm genug, kommen jetzt noch diese sicherlich starken und gewalttätigen Männer und meinen, sie müssten ihn verspotten und mit einem Rohr auf den Kopf schlagen. Ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal passiert ist, versehentlich mal vielleicht ein Rohr, einen Stab auf den Kopf zu kriegen. Das ist unheimlich unangenehm. Und bei mir zumindest, ich erinnere mich so manches Mal beim Fußballspielen, versehentlich einen Ball ins Gesicht zu bekommen, der erste Reflex ist, man möchte schreien. Man möchte um sich schlagen. Wie muss es Jesus gegangen sein, der alle Macht besessen hätte, sich Legionen von Engeln zur Hilfe zu rufen? Was für eine Provokation. Und er schweigt. Trotz der Reflexe, die ausgelöst werden, wenn man auf den Kopf geschlagen wird. Als wäre das nicht schon genug, zieht Satan hier die letzten Register, als die letzten Momente des Lebens Jesu wären und Satan sich auch bewusst wird, wenn es jetzt nicht funktioniert, ihn noch zu überwältigen, dann ist alles verloren. Matthäus 27, Vers 39, Jesus hängt jetzt am Kreuz. Und jetzt kommen wir zu dem, woraus ich die Überschrift dieser Predigt abgeleitet habe. Jetzt haben wir es mit den Profis zu tun. Alles andere war schon schlimm. Aber was hier passiert, so habe ich den Eindruck, wie Matthäus es schildert, ist eine Rangfolge von den Einsteigern zu den Fortgeschrittenen zu den Profis, die so kalt sind in ihrem Herzen, dass sie überhaupt nicht mehr mitempfinden können, wie es dem geht, der gerade dort hängt. Matthäus 27, Vers 39. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Das ist ja nicht unbekannt, die Worte, die hier gewählt werden, oder? Wenn du Gottes Sohn bist. Die haben das sicherlich unbewusst gesagt. Die waren bei der Szene, als sie das erste Mal gesprochen wurden, nicht mit dabei. Aber für Jesus war das nicht unbekannt. Und man hat das Gefühl, dass sie hier von Satan inspiriert sind. So ist der Versucher Jesus entgegengetreten und hat zu ihm gesagt: Verwandle doch diese Steine in Brot, wenn du Gottes Sohn bist. Das war ganz am Beginn seines Wirkens. In den ersten Momenten sozusagen. Und in den letzten kommen diese Worte plötzlich wieder. Damals der Hungernde, 40 Tage gefastet in der Wüste, so sieht doch kein Sohn Gottes aus. Jetzt am Ende seines Dienstes, wieder in so einer Situation, hängt er am Kreuz, gemartert, gequält, gefoltert. Und wieder kommt die Frage: Kann das Gottes Sohn sein? Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Was für eine Schmach. Der Mann, der mit einem Wort aus der Ferne heilen konnte, bei dem es genügt hat, wenn man das Gewand berührt hat, dass jemand gesund geworden ist, muss ich jetzt anhören, dass er nicht imstande ist, vom Kreuz herabzusteigen. Wenn er das tut, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wir müssen uns wieder hineinversetzen in ihn mit der Vollmacht, die er immer noch besaß. Es wäre ja möglich gewesen, vom Kreuz herabzusteigen. Aber er tut es nicht. Wenn ich mir die Gruppen hier anschaue, dann habe ich fast das Gefühl, am schlimmsten sind die Vorübergehenden. Die eigentlich so gar nichts zu melden haben. Die so komplett unbeteiligt sind. Was haben die bitte schön in der Situation, in der Szene verloren? Offenbar war es wichtig genug, dass Matthäus uns überliefert. Selbst die, die ihn nicht kannten, fangen mal an, was Schlechtes zu sagen. Übrigens ist es auch typisch Mobbing. Man muss das Opfer nicht kennen. Da greift dann der Gruppendruck. Stehen da 2, 3 zusammen, die schlecht reden, ich geselle mich dazu. Irgendwas finde ich schon, was ich beitragen kann. Vielleicht ist es die Frisur, vielleicht ist es der Pulli. Es braucht nicht viel, irgendwas kann man immer aussetzen. Ich habe den Eindruck, genau das passiert hier. Selbst die einfachsten Leute meinen jetzt, sie stünden über Jesus und können mal sagen, was sie von ihm halten. Die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, ja, zu der Zeit kann man vielleicht nichts anderes mehr von ihnen erwarten. Und trotzdem ist das gerade diese heilige Gruppe, die das tut. Wie kann sowas sein? Und als wäre das nicht genug, kommen dann noch die anderen, denen es ganz genauso geht, und wagen sich, sich über ihn zu erheben, so zu tun, als wären sie etwas Besseres, und lästern ihn gleichermaßen. Unfassbar, was hier passiert. Was für eine Provokation. Und trotzdem nicht ein Wort der Rache. Das ist Mobbing für Fortgeschrittene, so herzlos sein zu können, während jemand im Sterben hängt, müssen wir hier sagen. Er ist am Sterben. Und ich lache über ihn. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind die Worte, die wir dann von Jesus am Kreuz hören, wenn wir spüren, wie es ihm in dem Moment ging. Matthäus 27, Vers 45. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass alle anderen ihn verlassen haben, um ihn herum. Das war zu erwarten. Aber sich dann auch von Gott verlassen zu fühlen, das war schrecklich. Ellen White beschreibt, dass diese Finsternis dazu beigetragen hat. Die Umherstehenden waren erst geschockt, als sie sahen, es wird plötzlich dunkel und sie sehen nichts mehr, obwohl keine Sonnenfinsternis vorlag. Und dann wurde es normal. Und das ist so oft so. Am Anfang ist man noch schockiert von etwas, was geschieht, und dann gewöhnt man sich daran. Das ist genauso, wenn es darum geht, dass jemand in eine Opferrolle hineinrutscht. Die ersten Male denkt man sich noch, oh, es ist nicht in Ordnung, wie die anderen sich dem gegenüber verhalten. Und nach ist es normal. Dann hat er den Stempel und diese Rolle. Und sie beschreibt, dass hier diese Menschen, die umherstanden, zunächst nicht mehr gelästert haben. Es war Ruhe, sie hatten Angst, sie glaubten, jetzt würde Gott oder ein Engel vom Himmel herabsteigen, um seinen Sohn zu befreien. Denn tief in sich drin wussten sie ja schon, das ist kein Verbrecher, der da hängt. Aber es passiert nichts. Und dann werden sie umso dreister in ihren Lästerungen, weil sie meinen, okay, Gott zeigt ebenfalls sein Missfallen. Und Jesus bestätigt es gewissermaßen hier, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, und jetzt ist wirklich der Höhepunkt erreicht. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Der Mann ist kurz vor dem Tod, er hat so viel erleiden müssen, jetzt wird ihm nicht mal mehr ein Schwamm mit Essig gegönnt, denn lass uns mal warten, vielleicht kommt ja Elia und steigt vom Himmel herab. Wie hartherzig, unfassbar, für mich nicht mehr nachvollziehbar. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied, und damit endet diese Kreuzigungsszene bei Matthäus. Bei Lukas haben wir Gott sei Dank noch ein paar Details, die uns zeigen, dass es ganz so düster nicht gewesen ist. Dieser letzte Schrei, müsste man sonst meinen, typisch menschlich zumindest, sei vielleicht ein Schrei der Angst, ein Fluch, ein Wort der Rache gewesen. Immerhin hat Jesus ja schon angekündigt, 40 Jahre, genau genommen nicht mal 40 Jahre, dann würde Jerusalem zerstört werden. Entschuldigt, Jesus hat keine Zeit angegeben. Er hat nur gesagt, es würde passieren. Und es waren keine 40 Jahre und es geschah. Und alle, die noch lebten, dieses Geschehen erlebt haben und sich schuldig gemacht haben, haben den römischen Krieg, den römisch-jüdischen Krieg erlebt und dass der Tempel und große Teile Jerusalems dem Erdboden gleichgemacht wurden. Aber in Lukas 23, Vers 46 hören wir, was Jesus eigentlich gesagt hat. Es war eben nicht, das zahle ich euch heim. Wenn ich auf meinem Thron sitze, dann werdet ihr merken, wen ihr hier gekreuzigt habt. Der Moment wird noch kommen. Aber damals war nicht die Zeit, das anzukündigen. Er sagt, Lukas 23, 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Obwohl seine Gefühle dem widersprachen, obwohl er sich von Gott komplett verlassen gefühlt hat, vertraute er sich ihm vollständig an. Und ich glaube, dass das die Lösung ist für solche Momente. Manchmal kann man nichts dagegen tun, dass man auf der Abschussliste steht. Egal wie ungerecht das ist, egal wie unfair man gerade behandelt wird. Es gibt Momente, in denen fühlt man sich von allen verlassen. Und da gilt es, Glauben zu beweisen an den Charakter Gottes und nicht an die Gefühle, die sich gerade in mir aufbauen, die in mir stürmen, sondern fest zu sagen, auch ich in meinem Leben, ich befehle es Gott an. Er kümmert sich um mich, auch wenn alles anders aussieht. Schauen wir uns kurz an, ob Jesus wirklich so verlassen war. Denn in solchen Momenten solcher Finsternis fühlt man sich sehr schnell sehr allein, obwohl man das gar nicht ist. Kurze Liste und dann kommen wir auch zum Ende meiner Predigt. Er war nicht allein. Am Fuß seines Kreuzes stand sein Lieblingsjünger. Der Einzige, der ihn nicht verlassen hat, der sogar bis ins Prätorium mit hinein ist und die Gerichtsverhandlung miterlebte als Zuschauer. An keiner dieser Stellen ist Jesus komplett alleine gewesen. Wenigstens Johannes war dabei. Die Mutter Jesu war dabei und auch andere Frauen standen mit am Kreuz. Die Räuber, die ihn lästerten, Einer von den beiden hat mit dem Lästern aufgehört und bekehrt sich noch in den wenigen Stunden am Kreuz und lässt sich von Jesus im letzten Moment noch erlösen. Und auch von seinem Vater war er nicht verlassen, obwohl alles so aussah und er es jetzt so empfand. Ich zitiere hier aus dem Sieg der Liebe, Seite 734. Ellen White schreibt dort: In dieser undurchdringlichen Dunkelheit verbarg sich Gottes Gegenwart. Er machte die Finsternis zu seinem Zelt und verhüllte seine Herrlichkeit vor den Augen der Menschen. Gott und seine heiligen Engel waren neben dem Kreuz. Der Vater war bei seinem Sohn. Doch seine Gegenwart wurde nicht offenbar. Hätte seine Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, wäre jeder Augenzeuge vernichtet worden. Wie schwer muss es für den Vater gewesen sein, nicht einzugreifen in dem Moment? In dieser schrecklichen Stunde durfte Christus nicht durch die Gegenwart des Vaters getröstet werden. In dem Moment durfte er nicht wahrnehmen, dass er nicht alleine ist. Er musste tatsächlich diese Provokation bis zum letzten Rest aushalten und sich komplett verlassen fühlen. Und er hat es durchgestanden, ohne ein Wort der Schmähung. Für uns. In dieser dichten Finsternis verhüllte Gott den letzten menschlichen Leidenskampf seines Sohnes. Alle, die Christus hatten leiden sehen, waren von seiner Göttlichkeit überzeugt worden. Wer jenes Angesicht einmal gesehen hatte, konnte es niemals mehr vergessen. Ich denke, das hat uns viel zu sagen. In den schlechten Momenten fühlen wir uns schnell alleine. Man kann als Mensch sehr viel ertragen. Die schlimmsten Qualen sind nicht so schlimm, wenn man sie nicht alleine durchsteht. Ein guter Freund, eine gute Freundin, ein treuer Ehepartner, die Eltern, Geschwister, Glaubensbruder, Glaubensschwester, die zur Seite stehen, können eigentlich unerträgliches Leid plötzlich erträglich machen. Aber ganz alleine zu sein, daran kann man zerbrechen, auch wenn das Leid an sich vielleicht nicht so groß ist. Ich wünsche mir, dass für das Schuljahr, das jetzt begonnen hat, das vor uns liegt, und für jedes weitere auch, so etwas wie Lästern übereinander, auch nur schlecht zu denken übereinander, bei uns keinen Platz hat. Dass wir, wie es unsere Christenpflicht ist, immer das Beste voneinander annehmen, bis das Gegenteil vielleicht dann doch mal bewiesen wird. Okay. Aber dass wir eisern daran festhalten, dass der andere, gerade wenn es ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester ist, dass der andere doch ganz bestimmt die besten Absichten hat. Lass uns nicht so leicht dabei sein, Schlechtes zu unterstellen. Zu meinen, der andere käme absichtlich zu spät, würde absichtlich seine Arbeiten nicht machen, würde mich absichtlich hängen lassen, hätte mich absichtlich vergessen. Lass uns immer das Beste unterstellen und eisern daran festhalten, so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist das, was uns Ellen White so auch mit an die Hand gibt. Ich wünsche uns, dass wir gut reden, dass die Menschen uns daran erkennen, dass wir Christen sind, dass wir positiv übereinander reden, dass wir das Gute hervorheben. Das Schlechte wissen wir eh. Das brauchen wir nicht weitertragen. Ich wünsche mir, dass uns allen das gelingt, dass wir aber auch uns gewiss sind, dass Gott uns Vergebung zusichert, wo wir schuldig geworden sind, dass er aber von uns erwartet, dass wir besser werden, sollte das vielleicht unsere Angewohnheit sein, so übereinander zu denken oder übereinander zu reden. Ich wünsche euch Gottes Segen für das neue Schuljahr, das anliegt, Gottes Segen für alle Herausforderungen, die auf euch warten. Und ich wünsche uns allen ein liebevolles, freundliches und stets großzügig, barmherziges Miteinander. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an für das, was du für uns getan hast, für die Größe, die du bewiesen hast, für das, was du bist. Dass du diese Momente, die keiner von uns so erleiden muss, so viel Aggression, so viel Diskriminierung, so viel Schmähung, so viel Provokation, dass du es alles getragen hast für uns und bis zum Ende durchgehalten hast. Dass du kein Wort der Schmähung geäußert hast, was unser Heil zerstört hätte. Du weißt bestens, Herr, dass es in unserem Leben nicht so aussieht. Du hast uns gesagt, dass wir aus unseren Worten gerechtfertigt und aus unseren Worten verurteilt werden. Du hast deinen Jüngern damals und deiner Gemeinde bis heute deutlich gemacht, wie wichtig dir ist, wie wir reden. Dass wir nicht in der Manier Satans auftreten dürfen, den du als den Verkläger der Brüder bezeichnest, sondern dass wir dich widerstrahlen sollen, der du unser Anwalt bist. Bitte, Herr, hilf uns nicht, feige zu sein. Hilf uns nicht einfach feige mit einzustimmen in den Reigen der Lästerung, wo er uns unterkommt. An der Arbeitsstelle, im Sportverein oder in der Schule oder in der Familie. Dass wir mutig sind, das Thema zu wechseln, mutig sind, auch deutlich für andere einzutreten. Mutig sind, das Positive herauszugreifen und nicht immer das Negative zu sehen. Hilf uns, Herr Jesus, so wie du, als Verteidiger und Anwalt der Schwachen aufzutreten. Uns einzusetzen für die, die am Rande stehen. Für die, mit denen keiner reden möchte. Denen man gern aus dem Weg geht. Die man gern alleine lässt. Und hilf uns besonders dann auch für sie da zu sein, wenn es Gründe dafür gibt. Wenn es vielleicht wirklich unangenehme Menschen sind. Die sich nicht ordentlich zu kleiden wissen. Nicht gut riechen. Sich nicht auszudrücken wissen. Einen unangenehmen Humor haben oder irgendetwas anderes, was uns vielleicht missfällt. Hilf uns ganz besonders barmherzig zu sein, ganz besonders geduldig zu sein und großzügig. Wir wollen dich auch bitten, Herr, dass du uns verzeihst, wo wir schuldig geworden sind. Es betrifft sicher jeden von uns hier und auch jeden von denen, die zu Hause zusehen. Irgendwo haben wir etwas gesagt, das nicht in Ordnung ist. Haben wir über andere gelästert? Haben wir eine falsche Information weitergegeben? Haben Handlungen und Motive missinterpretiert? Hilf uns bitte, Herr, aufmerksam zu sein, das nicht wieder zu tun. Hilf uns, besser zu werden. Hilf, dass dein Geist uns bewusst macht, wo wir fehlen und dass wir dann den Mut und die Stärke besitzen, schlechte Redegewohnheiten radikal zu verändern. Herr, danke, dass du unsere Gedanken steuern möchtest, dass du uns helfen willst, deine gute Themen zu finden, auf Gutes zu lenken, über dich zu sprechen, über so vieles Schönes, was du uns schenkst. Danke, Herr, für deine Barmherzigkeit uns gegenüber, für deine Geduld mit uns, wo wir als Christen, vielleicht schon als langjährige Christen, noch nicht so reif sind, wie wir eigentlich sein müssten. Danke, dass deine Geduld nicht heute aufhört. Dass sie noch länger währt und du uns weiterhin begleitest, an der Hand nimmst und uns hilfst, uns aufmerksam machst, wo wir besser werden sollen, dass wir wirklich dein Bild als der Verteidiger der Brüder widerstrahlen. Danke, Herr, für deine große Liebe und Geduld mit uns und dass du uns helfen wirst, besser zu werden. Amen.
Wir hoffen, dass Sie etwas aus der Predigt für sich mitnehmen konnten und Gott ein Stück näher gekommen sind. Wenn Sie mehr zu Burgenhofen erfahren möchten, gehen Sie doch auf die Internetseite www.bogenhofen.at.